von einem spannenden Experiment gehört, okay? Ein spannendes Experiment, das man gemacht hat mit zwei Ratten. Man hat ihnen zwei verschiedene Käfige gesperrt und hat doch diese Käfige regelmäßig oder auch unregelmäßig so leichte Stromschläge durchgesendet, okay? Dass sie immer wieder so, ja, Haare zu Berge gestanden sind. Und jetzt war es so, bei der ersten Ratte, die hat einen Schalter in ihrem Käfig gehabt und immer kurz bevor es diesen Stromschlag gab, ging dann so ein Licht an, ein paar Sekunden vorher, dann wusste die Ratte, okay, gut, jetzt sollte ich zu dem Schalter, dann kriege ich keinen Stromschlag. Dann tippelt die halt hin, drückt auf den Schalter und kein Stromschlag. Manchmal ist es ein bisschen zu langsam, hat vielleicht gepennt, verpennt, ja. Und dann hat sie doch einen bekommen. So, das war die erste Ratte im ersten Käfig. Bei der zweiten Ratte, da war das gekoppelt. Die zweite Ratte hatte nicht die Chance, jetzt auf den Knopf zu drücken oder sonst was. Die war einfach in ihrem Käfig und regelmäßig hat die dann die Stromschläge bekommen, die die erste Ratte nicht ausgeglichen hat, weil die waren eben gekoppelt, die zwei Käfige, okay? Also nochmal, die erste Ratte, Licht geht an, zack, zum Schalter, ausschalten, damit du keinen Stromschlag bekommst. Die zweite Ratte wusste von gar nichts, hat einfach die regelmäßig bekommen, okay? So, jetzt die entscheidende Frage: Welche Ratte hatte mehr Stress? Und jetzt sagen nicht die, die im ersten schon da waren. Und noch nicht alle Sozialarbeiter. Ich habe das Gefühl, die sind da auch ziemlich fit drin. Also alle anderen, wer durft mal rausrufen, welche Maus hat mehr Stress? Die erste. Hast du das gesagt? Okay. Gut, das fand ich jetzt echt witzig. Okay, egal, weil Silas war ja im Ersten. Okay, nein, also tatsächlich hat nämlich die zweite Ratte mehr Stress. Ja, und dieser Professor, der sagt, er macht das immer mit seinen Studenten erstmal. Also nicht den Test, sondern... Okay, vergesst es. Also, er fragt zuerst mal seine Studenten und die meisten sagen die erste Ratte, aber in Wahrheit ist es die zweite Ratte. So, warum die zweite Ratte? Weil die zweite Ratte diesem Stromschlag vollkommen hilflos ausgesetzt ist. Sie ist nicht unter Kontrolle. Ja, die erste Ratte, die kann was dagegen tun, die bekommt zwar ab und zu ein, aber die weiß einfach, okay, wenn das Licht angeht, dann muss ich dahin. Ich drücke auf den Schalter, passt, ich habe mein Leben unter Kontrolle, es läuft. Ja, vielleicht bin ich mal zu faul, dann erwischt es mich halt, aber ansonsten, ich habe es unter Kontrolle. Die zweite Ratte hat keine Ahnung, ja, das macht für die unglaublich Stress, wann kommt der nächste, ja. Wann kommt dieser nächste Schlag und wann wird es mich wieder erwischen? Und dementsprechend ist sie in einem Stressmodus irgendwo innerlich drin. So, wir wollen heute weitermachen in unserer Predigtreihe Leben in Fülle. Leben in Fülle. Und ich möchte mit uns zuerst mal einen Text lesen. Und um diesen Text geht es am Schluss insgesamt die ganze Zeit eigentlich. Ein Text aus Richter 6. Und wir fangen mal an zu lesen Richter 6, Abvers 1 bis 6. Da heißt es: Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes. Bis hin nach Gaza, also das heißt einmal komplett durch, ja, und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel. Auch keine Schafe, Rinder und Esel, denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren. Und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Soweit mal. Also da ist das Volk Gottes, die Israeliten, und sie erleben, wie sie von den Feinden erstmal überrannt werden, ja, also erstmal erobert werden irgendwo, und wie diese Midianiter dann in regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen immer wieder sie berauben. Immer gerade dann, wenn sie irgendwie wieder was hatten, was gesammelt hatten und wo dachten, jetzt bin ich gerüstet, da kamen, die haben es einfach wieder geschnappt. Ja. So die Midianiter und diese Völker aus dem Osten, das waren eben Nomadenstämme, die sind regelmäßig herumgezogen und wenn es ihnen gerade gepasst hat, sind sie halt in die Gegend gezogen mit allem, was sie hatten und haben halt da alles abgegrast und so weiter. Also die Israeliten waren in dieser Situation, dass sie keine Kontrolle über ihr Leben hatten. Sie wussten nicht, wann wird es uns das nächste Mal treffen. So ähnlich wie diese zweite Ratte eben im Käfig, okay? Und man kann sich vorstellen, dass es natürlich traumatische Erfahrungen sind und dass es was Krasses irgendwo in den Menschen auslöst. Ja? Also solche Situationen bewirken immer puren Stress. Du hast nicht mehr Kontrolle über dein Leben, andere oder was anderes entscheiden über dich. Und du bist ihnen im Endeffekt hilflos ausgeliefert. In dem Fall eben diesem anderen Volk. Und diese Situation, wenn wir da drin lesen in diesem Text, dann merken wir, diese Situation, sie schafft in Israel eine Kultur der Angst, der Resignation, der Depression, des Schwarzsehens. Ja? So sie ziehen sich zurück, sie verstecken sich in irgendwelchen Höhlen und Fels, in irgendwelchen Burgen. Ja? Also bis heute gibt es so Felsplateaus in Israel, wo man sehen kann, wo die sich über Jahrtausende immer wieder zurückgezogen hatten, so wenn es hart auf hart kam. Und ja, so war das dann da auch bei denen. Und sie wissen nicht mehr weiter und resignieren irgendwo und ziehen sich einfach immer zurück, wenn es wieder losgeht. So, wenn wir jetzt weiterlesen, dann wechselt diese Szene vom Allgemeinen, nämlich wir haben jetzt erstmal gehört vom ganzen Volk, hinein zu einem konkreten Fall. Okay? Und den wollen wir jetzt mal zusammen anschauen. Jetzt wird uns nämlich einer dieser ängstlichen, resignierten Personen vorgestellt, die sich genau entsprechend der negativen Stimmung und Kultur verhält. Ja? Genauso wie alle anderen. Okay, wir lesen mal. Wir lesen noch nicht. Moment, noch nicht. Ich sage noch ein paar Sätze dazu. Diese Person, sie heißt Gideon. Ja? Gideon. Und Gideon, wir finden Gideon, wenn wir von ihm lesen, wir finden ihn in einem Keller. Ja? Also in einer Kelter. In einem Keller, könnte man sagen. Und da ist er gerade dabei, Weizen zu dreschen. So Weizen wird normalerweise draußen von irgendwelchen Ochsen, die da mit irgendwelchen Mühlsteinen oder so drüber fahren, eben bearbeitet. Also dass ein Mensch irgendwo das drischt, ist eigentlich eher ungewöhnlich. Vor allem, weil er kommt aus einem, also sein Vater ist wahrscheinlich der Clan-Chef da vor Ort, ja, der Chef des Dorfes oder sowas. Also eigentlich muss das draußen gemacht werden, ist viel effektiver, aber Gideon, er hat eben Angst vor den Midianitern. Und er hat solche Angst, dass er eben dementsprechend in diesen Keller sich zurückgezogen hat, um da schnell dann alles irgendwo verstecken zu können und so weiter. So, mal kurz was zum Thema Angst. Angst ist ja erstmal grundsätzlich nichts Negatives. Ja? Es ist eine Reaktion des Körpers, die uns helfen soll, in bestimmten Fällen irgendwo besser klarzukommen. So, Angst hilft im Endeffekt, dass wir uns eng fokussieren, dass wir uns wirklich fokussieren können auf eine Sache. Dass wir genauer werden in den Dingen, die wir machen, dass wir aufmerksamer sind auf die Sache. Ja? Also wenn du zum Beispiel jetzt eine Prüfung schreibst und du hast Angst und du hast eine Matheprüfung, dann wirst du dank der Angst weniger Fehler machen, weil diese Angst dir hilft, dich zu fokussieren. Ja? Oder wenn du irgendwas schreiben musst, dann wirst du weniger Tippfehler machen, wenn du Angst hast, weil deine Angst dir eben hilft oder diese Emotionen deinem Gehirn im Grunde dazu führt in deinem Gehirn, dass du besser sozusagen arbeiten kannst, genauer arbeiten kannst. Aber das Ganze, Angst hat eben auch eine Kehrseite, nämlich die Kehrseite ist, wenn man Angst hat, dann kann man nicht mehr weit denken. Man kann nicht mehr offen denken, man kann nicht mehr um die Ecke denken. De facto ist man mit Angst nicht mehr kreativ. Okay? Man findet somit keine Lösungen mehr. Das bewirkt Angst. Man findet keine Lösungen mehr. Man ist nur noch fokussiert auf sein Problem, ja, und dann ist man auch gut darin, das zu analysieren und sonst was, aber man schafft es irgendwo nicht mal, kreative Lösungen zu finden. Wie könnte ich da rauskommen? Okay? Und Gideon, wir merken, er ist in dieser Angst und deshalb denkt er, mit seinem Verhalten zeigt sich das, denkt er genau in den Mustern, in denen alle anderen eben auch denken. Er ist Kind seiner Zeit, könnte man sagen. Er ist gelähmt durch seine Angst und seine Kreativität ist eben verloren gegangen und somit findet er keine Lösungen mehr und macht das, was er irgendwo in dem Moment, was alle machen und was er irgendwie am sinnvollsten empfindet. Er kennt nur eine Antwort auf die Angriffe der Midianiter, nämlich Flucht. Ja, ich fliehe. Und seine Gedanken drehen sich auch um das Ganze. Wie kann ich am schnellsten fliehen? Ja, wie komme ich weg? Und es betrifft sein Arbeiten, das betrifft vielleicht auch andere Bereiche seines Lebens. Ja, das betrifft sein ganzes Denken. Und durch seine Angst werden die Feinde natürlich noch stärker, irgendwo noch präsenter. Also die sind nicht nur da, wenn sie da sind, sondern sie sind sogar dann da in seinem Kopf, wenn sie nicht da sind. Ja, sogar dann haben sie irgendwie Macht über ihn. Also das ist so wie in so ein Teufelskreis der Angst, könnte man sagen, in der Gideon steckt. Und ich habe mir so gedacht, für uns alle in der ein oder anderen Art und Weise gilt es, glaube ich, auch, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen dürfen, wer ist der Feind, der uns, oder ich sag's jetzt mal in Bezug auf dich, wer ist der Feind, der dich klein hält und es schafft, dich immer wieder zu berauben? Wer ist der Feind, vor dem du dich zurückziehst und resignierst? Welche Dinge in deinem Leben sind es? Oder wo gibt es Dinge in deinem Leben, wo es so ist? Das können verschiedenste Sachen sein. Das können zum Beispiel Menschen sein. Ja? Das kann dein Chef sein, das kann dein Nachbar sein, das kann jemand aus deiner Familie sein, dein Dad oder so. Ja? Jemand, der dir meinetwegen deinen Selbstwert raubt, durch das, wie er mit dir umgeht, durch das, wie er sich in Bezug auf dich verhält. Und immer wieder kommst du dann raus aus dem Ganzen, einigermaßen hast du deinen Selbstwert wieder aufgepäppelt und dann kommt wieder so eine Person, die irgendwo dasselbe in dieselbe Ding schlägt, in dieselbe Kerbe und du sagst wieder, ey, ich bin ein Niemand, ich bin komisch und du kommst wieder in dasselbe Ding rein und ziehst dich zurück und sagst, ich bin halt so und niemand wird was dran ändern können und gehst in deine Depression hinein. Krankheit kann so ein Feind sein. So ein Feind, die dir immer wieder Freude raubt. Gerade wenn du denkst, du hast sie überwunden und jetzt geht es wieder bergauf und du hast wieder Zuversicht bekommen, da kommt neu diese Krankheit oder irgendwelche Schicksalsschläge, die nächste Hiobsbotschaft und deine Freude ist wieder weg. Umstände können so Feinde sein. Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Oder Schulden. Oder eine Partnersuche, wo man schon so oft gesucht hat und irgendwo trotzdem noch nicht gefunden hat. So Dinge, die dich verzweifeln lassen, wo du auch keine Kontrolle drüber hast. Es gibt so Faktoren im Leben, die wir nicht kontrollieren können. Es gibt sogar sehr viele Faktoren im Leben. Die können wir nicht kontrollieren. Und die verursachen in uns Stress, die bremsen uns aus und sie rauben unsere Freiheit. Und bei Gideon und den Israeliten sind es eben die Midianiter, die ihnen Angst machen. Sind die Midianiter diese Feinde, die sie im Grunde davon abhalten, ihr Leben, ich sag mal, ein Leben in der Fülle Gottes zu leben, in dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Ja? Und in diesem Teufelskreis der Angst, der Negativität, sag ich mal, da spricht Gott jetzt hinein und er durchbricht diese Angst, dieses negative Denken, er sprengt dieses negative Denken. Und wir lesen mal Vers 12. Da heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held, sagt Gott diesem Gideon oder beziehungsweise durch diesen Engel. Und hey, das passt so gar nicht zu den Gefühlen und zu den Gedanken von Gideon. Das ist so das absolute Gegenteil von allem, wie er sich fühlt und wie er das empfindet. Ja? Das stell dir mal folgende Situation vor. Also ich kenne so Situationen relativ gut, ja. Ich war immer nicht so der gute Noten hatte in der Schule und dann kriegst du am Schluss eine 5, ja, in Mathe. Du hast gelernt, also ich war jetzt nicht so der gute Lerner, aber du hast meinetwegen jetzt gelernt, hast dich angestrengt, hast dich vorbereitet. Dann kommt diese 5, du bist niedergeschlagen, du stehst mit einer 5 da, du weißt, Mist, das könnte richtig schief gehen. Wenn es blöd läuft, falle ich sogar durch oder sonst was. Und dann kommt der Lehrer zu dir und er sagt dir folgendes, hey du Genie, du wirst eine 1 im Zeugnis haben. Komisch, oder? Also, du denkst dir, was will der Typ von mir? Will er mich verarschen? Was will der? Ja? Was für ein Genie und was für eine 1? Was will der von mir? Aber genau das ist, was Gott sagt. Gott macht etwas, was so entgegen allem ist, wie Gideon sich fühlt und wie er denkt. Ja? Er sagt genau das Gegenteil. Und dementsprechend fällt dann auch die Antwort von Gideon aus. Die ist auch interessant, ja. Wir lesen mal die Antwort von Gideon auf diesen Satz. Das sind eigentlich zwei Sachen, die er sagt, ja. Auf diese zwei Punkte. Der Herr ist mit dir und dann auch auf dieses, du tapferer Held. Und zuerst mal geht er ein auf dieses, der Herr ist mit dir, okay? Und da lesen wir jetzt hier, da sagt Gideon, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, wenn ist ja so ein ganz schönes Wort, ja, wenn, so falls. Falls der Herr mit uns ist, möglicherweise, wenn überhaupt, also nehmen wir mal an, dass angenommen es wäre so, okay, dann philosophiert man darum, wenn, okay, könnte jetzt mal sein und sonst was, ja, keine Ahnung, und, ja, so wenn, da ist, steckt der Zweifel drin, der stellt gleich von vornherein mal die Aussage Gottes in Frage, ja, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dieses alles getroffen, ja, so ein bisschen die Frage nach dem Leid. Warum erlebe ich das dann so blöd? Warum hat mich das dann getroffen? Warum hat es dann mich so erwischt? Warum, wenn Gott mit mir ist, dann passt es auch nicht zu dem, was ich erlebe, was ich fühle. Und dann geht es weiter. Und wo, das ist ja auch so ein Vorwurf, ja, und wo bitte sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Das ist irgendwie die Frage nach der Erlebbarkeit. Ja? Wo sind sie denn? Warum erlebe ich das denn nicht so? Ja? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Das ist so richtig das Traurigste, was Gideon hätte am Schluss sagen können. Er stellt so seine Fragen und sein Ergebnis ist, Gott hat mich verlassen oder Gott hat uns verlassen. Ja? Und wir sind denen halt ausgeliefert. Es ist so, wir resignieren, ja, wir sind Opfer, ja, es ist so, okay, das Leben ist halt nun mal blöd und so läuft's halt. Und kennt ihr das so? Ja, man, so ist es halt, ja, blöd gelaufen, okay, ist halt so. Und ich stelle mir das so vor, da kommt jetzt so ein alter Prediger, so ein alter Haudegen, der viele Dinge mit Gott erlebt hat und er kommt, oder so ein Missionar, der total viele Geschichten am Start hat und er kommt und er erzählt von den Wundern Gottes. Hey, ich sag dir was, ich habe in meinem Leben schon so viele Predigten gehört, von so vielen Wundern, die einfach nur verrückt waren, ja. Und so, stell dir vor, da kommt so ein Typ und er erzählt all diese Wunder und du denkst dir, boah, krass. Und schlussendlich sagst du aber, hey, schön für dich, dass du das alles erlebst. Mein Leben sieht anders aus. Schön, dass bei dir diese Sachen passieren. Bei mir passiert gar nichts. Wisst ihr, es gibt ja sogar Leute, die gehen aus der Predigten voll deprimiert raus. Ja? Weißt du, das wird gepredigt, damit du motiviert bist, begeistert bist. Und die einen gehen raus und sagen, yes, jetzt erst recht. Und der andere geht raus und sagt, scheiße, mein Leben ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Ich bin ja noch verlassener als alles, was ich dachte. Ja? Schön, wenn Gott mit dir ist. Schön, wenn Gott mit unseren Vorfahren war, mit unseren Vätern. Schön, dass mein Vater das und das mit Gott erlebt hat. Aber ich, bei mir, ich erlebe das nicht. Und ich glaube, wir glauben irgendwo schon, wir alle glauben, dass Gott Wunder tut. Aber wir glauben oft nicht so, dass er es bei uns tut. Ja? Ja, wir wissen, Gott ist mit seinen Kindern, aber irgendwo halt auch nicht mit mir. Ja? Mich hat er eben verlassen. Und In dieser Stelle, da begründet er das auch mit, das Ganze nennen wir in der Theologie Erfahrungstheologie. Ja? Er begründet das so mit seiner Erfahrung. Okay? Ich habe das so und so erlebt und deshalb muss es auch so und so sein. Ja? Und die Erfahrungstheologie ist immer so das Gegenteil von Verheißung. Okay? Also Gott sagt was und daneben steht deine Erfahrung. Und manchmal weicht das eben, das kennen wir alle, sehr stark voneinander ab. Ja? Da ist Gottes Verheißung, krasse Dinge und da ist unser Leben und es sieht ganz anders aus, okay? Und wem glauben wir jetzt? Und die Wahrheit ist doch, dass wir ganz oft mehr unserem Erleben, unseren Erfahrungen, unserer Vergangenheit glauben, sagen, damals lief es so, deshalb wird es auch morgen so laufen, als den Verheißungen Gottes. Und so ist eben bei Gideon auch. Und dann sehen wir die Antwort von Gott auf Gideons Zweifel, auf Gideons Einwand von dieser krassen Aussage, die am Anfang stand, ich bin mit dir, du tapferer Held. Da lesen wir in Vers 14. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, also geh hin in der Kraft, die du jetzt durch das, was ich gesagt habe, erhalten hast. Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter retten, habe ich dich nicht gesandt. Das ist doch interessant, in der Antwort Gottes, da steht erstmal, in deiner, du sollst, habe ich nicht dich. Gott unterstreicht mit seiner Antwort, hey, ich will mit dir sein, Gideon. Ich will mit dir sein. Es geht nicht um alle anderen. Es geht auch nicht um das, was deine Eltern erlebt haben oder sonst wer, sondern ich will mit dir sein. Mit dir will ich meinen Weg gehen. Wisst ihr, so schnell ist es so, man sagt, Gott will dich gebrauchen. Und du drehst dich um und sagst, hey, wen genau? Ja, okay. Den da, oder? Versteht ihr? So ist oft unsere Haltung, wenn wir so Zusprüche Gottes hören. Wir fühlen uns irgendwo nicht angesprochen und Gott sagt, doch, ich meine genau dich, ich will mit dir was tun. Und ich will dir das heute zusprechen. Hey, Gott hat dich berufen, ja. Gott hat dich gesandt. Und Gott will dir helfen, die Kämpfe deines Lebens zu gewinnen. Er will dir helfen, die Dinge, die dich immer wieder binden, zu lösen. Dich einschränken, die dir Angst machen. Er will dich in seine Freiheit hineinbringen. Er will das wegnehmen. Und die Wahrheit ist ja auch, wenn du es erlebst, wenn du erlebst, dass du Freiheit, dass du frei wirst in Gottes Gegenwart, dann bewirkt es auch, dass andere den Mut bekommen, denselben Kampf zu kämpfen, dass andere angesteckt werden von deinem Mut, dass andere deine Freiheit sehen und sagen, boah, das brauche ich auch. Und am Schluss wird deine Freiheit zu der Freiheit von vielen anderen Menschen. Wenn du kommst und dich von Gott und Gott für dich kämpfen lässt. Und ich will dich so ermutigen, lass dich nicht zurückdrängen, auch in den Dingen, wo du sagst, hey, das sind so meine Kämpfe, das sind so Dinge, da bin ich irgendwo festgefahren, da komme ich nicht weiter. Das sind so Sachen, da weiß ich, Gott will mich haben, aber ich krieg's nicht hin. Hey, Gott will dir den Sieg schenken. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und das gilt eben auch für uns, für dich und mich. Genau das ist, was Gott uns auch zuspricht. Weißt du, vielleicht bist du gestern auch aus deinem Keller rausgekrochen, so im übertragenen Sinne. Und Gott sagt heute, ich bin mit dir und ich sehe in dir einen tapferen Helden. Ich sehe in dir was anderes, als was du in dir siehst. Weißt du, Gideon ist noch nicht überzeugt. Er ist noch nicht überzeugt. Er bringt den nächsten Einwand und den kennen wir auch alle. Vers 15. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. So, was macht Gideon? Er verweist auf sich. Er schaut sich selber an, schaut seine Schwächen an, schaut seine Unzulänglichkeiten an und kommt zu dem Ergebnis, ich pack's nicht, ich kann's nicht. Ja? So, ich bin zu schüchtern, ich bin nicht durchsetzungsfähig, ich bin nicht stark genug für diesen Kampf, der da vor mir steht, ich bin nicht intelligent genug. Wisst ihr, wir alle kennen solche Ausreden, warum wir den Kampf, wo Gott sagt, hey, geh's doch an, geh doch diesen Schritt, hey, ich bin mit dir, warum wir ihn nicht kämpfen. So, wir schauen auf uns und auf unsere Persönlichkeit, ja, so wie tick ich denn und so, dann machen wir noch 1000 Persönlichkeitstests und kommen noch mehr zu einem Ergebnis, ja gut, das ist halt nicht so mein Ding, das kann ich halt nicht, diesen Kampf sollte ich nicht angehen, weil das ist nicht so gut und ja. Und wir schauen so auf unser Können. Und wisst ihr das, was Gideon sagt? Das sind ja wahre Sachen, okay? Er sagt eben, hey, ich gehöre zu der geringsten Sippe. Stimmt, er gehört zur geringsten Sippe. Und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters, ja. Ist auch in diesem Kontext ein wichtiges Argument, ja. Er ist der Jüngste, das heißt, wer hört schon auf ihn und so. Also das sind schon menschlich gesehen natürliche, ehrliche Argumente, warum er der Falsche ist. Aber Gott antwortet jetzt Folgendes in Vers 16. Gott antwortet Folgendes. Er sagt, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Weil ich mit dir sein will. Das hat er gerade eigentlich schon mal gesagt, aber in dem Fall ist noch ein bisschen mehr spezifischer, nämlich dass er konkret sagt, hey, schau mal weg von dir. Es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, wer du bist und was du kannst. Es geht nicht darum, dass du bestimmte Dinge, bestimmte Schwächen hast oder sonst was, ja, weil die begrenzen dich. Wenn du immer so von dem her kommst, immer sagst, ja, das kann ich halt nicht so gut, dann begrenzt du dich. Du darfst wegschauen von dir, wegschauen von dem, was du menschlich gesehen könntest. Gideon konnte menschlich gesehen eben nicht so viel. Menschlich gesehen war er der Falsche. Persönlichkeitstestmäßig gesehen war er der Falsche. Okay? So von seinem Können her. Wenn jetzt in irgendeiner Firma ein Einstellungsverfahren wäre, man würde den lang und breit ausquetschen, Gideon hätte man nicht genommen. Ja? Ist so. Und Gott sagt, hey, aber es ist mir nicht wichtig, wer du bist. Es geht eigentlich überhaupt nicht um dich. Es geht gar nicht um dich. Es geht darum, wer ich bin und was ich tun will und dass ich mit dir meinen Weg gehen will. Dass ich mit dir was vorhabe. Also schau auf Gott und schau nicht so sehr auf dich selber und bitte, ja, das ist mir wirklich ein Anliegen. Ich glaube, wir neigen dazu, ganz viel immer uns selber zu hinterfragen und uns selber zu analysieren. Und das mag seinen Wert haben, aber es ist auch wichtig zu sagen, und jetzt ist es alles auch mal wieder gut. Und jetzt nehme ich einfach mal an, dass Gott mich berufen hat und dass er mit mir ist und dass er mit schwachen Werkzeugen mächtig arbeiten kann. Ja? Nehme ich das einfach mal an. So, Gott hat dich gesandt und Gott ist mit dir. Das ist wichtig, Gott hat dich gesandt, du bist gemeint, dich will er gebrauchen, mit dir will er seinen Weg gehen, nicht mit dem links und rechts neben dir, mit dem auch, aber den wird er für sich selber ansprechen, mit dir will er seinen Weg gehen und Gott ist mit dir. So Gideon, er ist irgendwo so überzeugt, ja, er sagt, okay gut, wenn das so ist, Gott, dann vertraue ich dir. Und wir merken, es fällt ihm nicht ganz leicht danach, ja, der hat immer noch so seine Fragezeichen, manchmal so seinen Zweifel, aber er geht diesen Weg, er geht Schritt für Schritt diesen Weg und lässt sich irgendwo nicht aufhalten. Und schlussendlich zieht er tatsächlich gegen die Midianiter, gegen dieses große Volk und er schafft es, ich meine, das ist ja auch eine Leistung, er schafft es, 30.000 andere zu mobilisieren, dass sie auch gegen die Midianiter ziehen. Schon mal, ein Volk der Depression führt er hinein, plötzlich in eine Situation des Mutes, ja. Weil er der Erste war, der angefangen hat, mutig zu sein. Und 30.000 kommen mit ihm. Also Unterzahl, sozusagen 4:1, das ist schon mal mutig loszugehen. Und dann sagt Gott, aber die, die jetzt noch Angst haben, schick die weg. Und es sind wieder einige weniger. Okay, die restlichen, die übrig bleiben, tut Gott irgendwann nochmal dezimieren. Sagt, hey, schick nochmal welche weg. Ja, hat da seine Taktik und so, schick nochmal welche weg. Am Schluss, auf dem Weg gegen die Midianiter, bleiben am Schluss noch 300 Leute übrig. 300 gegen 120.000. Aber mit diesen 300 Leuten schlagen sie schlussendlich die Midianiter. Mit diesen 300 Mutigen schlagen sie diese riesige, riesige Überzahl und gewinnen. Und ich sagte, was Gott will, warum sortiert Gott so aus? Warum am Schluss nur noch 300? Das ist eigentlich ganz einfach. Gott will zeigen, ich habe alle Kontrolle. Ich habe die Kontrolle. Nicht die Midianiter, auch nicht du selber. Ich habe die Kontrolle. Ich bin derjenige. Und ich will dir sagen, Gott lädt uns heute ein, dass wir uns unsere Kontrolle ihm abgeben. Dass wir nicht mehr selber unter Kontrolle sein wollen, sondern dass wir sagen, Gott, du darfst in meinem Leben unter Kontrolle sein. Du sollst der sein, der sagen darf, wo es hingeht. Und ich will dich ermutigen, hör auf, dein Leben selber kontrollieren zu wollen. Weißt du, das wird eh nicht funktionieren. Ja? Wer meint, er hat sein Leben selber unter Kontrolle, der ist, finde ich, sehr kurzsichtig. Weil genauso wie Gideon auch, sind wir alle Kinder unserer Zeit, sind alle geprägt von unseren Eltern, von unserem Umfeld, reagieren wie sie. Es gibt manche Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Krankheit, dagegen kannst du noch so unter Kontrolle sein, der stärkste Mensch überhaupt sein. Es wird nichts ändern, du bist nicht unter Kontrolle. Versuch es auch erst gar nicht. Das ist eine Last, die du gar nicht tragen kannst. Die ist dir zu schwer. Überlass die Kontrolle auch nicht deinen Feinden. Lass nicht deine Feinde dein Leben kontrollieren. Ja? Sondern gib deine Kontrolle diesem Gott ab, der alles unter Kontrolle hat, der gut ist, der gute Pläne hat, der das Beste mit uns vorhat. Bei ihm ist das Leben in Fülle. Und du wirst nur finden können, ausschließlich, wenn du dein Leben ihm anbefiehlst. Schau mal, schlussendlich, wir haben am Anfang gelesen, die Midianiter, sie waren eigentlich nur Werkzeuge Gottes. Die kamen nicht einfach so und dann die Israeliten hatten keine Chance, sondern sie waren Werkzeuge Gottes, weil Gott damit den Israeliten irgendwo zeigen wollte, hey, ihr müsst die Kontrolle loslassen. Ihr denkt, ihr habt Kontrolle, ich zeige euch, dass ihr gar nichts in der Hand habt. Ihr müsst eure Kontrolle loslassen und gebt sie bitte mir. Gebt sie Gott. Gebt sie mir. Und ich will für euch kämpfen und ich will mit euch gehen. Und klar, am Schluss müssen wir alle aktiv vorangehen. Aber wir dürfen am Schluss sehen, das kann ich dir sagen, bei all unseren Kämpfen, die wir kämpfen, dürfen wir am Schluss sehen, wir waren die 300, die keine Chance hatten, gegen die 120.000. Und Gott hat den Rest dazugegeben. Im Rückblick. Wir denken oft, wir führen den Kampf. Und Gott sagt, nee, nicht du führst den Kampf. Ich führe den Kampf. Ich nehme dich an die Hand, ich lasse dich deinen Teil tun, aber in Wahrheit kämpfe ich für dich. Und mich hat das so ein bisschen erinnert, diese Situation, dass Gott irgendwie die Midianiter im Leben der Israeliten zulässt, damit sie irgendwo die Kontrolle ihm abgeben. Das hat mich so erinnert an Paulus. Paulus erzählt im 2. Korintherbrief, dass Gott ihm einen Stachel ins Fleisch gegeben hat. Dass es ist, wie wenn der Satan ihn mit so Faustschlägen malträtiert. Ja? Also hört sich ein bisschen krass an. Ja? Und Paulus sagt, ich habe dreimal Gott gebeten, dass er es mir wegnimmt. Also Paulus, der wirklich viel Leiden gewöhnt ist, sagt, hey, ich habe eine Situation, die ist so schwierig. Ich habe Gott gebeten, bitte nimm sie mir weg. Bitte nimm sie mir weg. Und Gott, und wahrscheinlich, das gibt es verschiedene Optionen, aber ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich sind damit Menschen gemeint, die ihn so anfechten, so gegen ihn schießen, dass er sagt, Gott, ich bitte nimm mir diese Last weg. Bitte nimm mir diese Anfechtungen weg durch diese Leute. Und Gott sagt ihm Folgendes, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Gnade und meine Stärke ist in den Schwachen mächtig. Hey, Gott kommt gerade da zum Zug, wo wir nur 300 sind. Gott kommt da zum Zug, wo wir nicht viele sind. Und dort, wo du nicht unter Kontrolle bist, dort ist ja automatisch so, dort werfen wir uns hoffentlich auf Gott und lassen ihn unter Kontrolle sein. Und wenn er wirklich unter Kontrolle sein kann, weil wir merken, wir schaffen es nicht, wir sind schwach, wir kriegen es nicht hin und wir werfen uns auf Gott, da kann er wirklich uns Leben in Fülle schenken und uns in das hineinführen, was er für uns hat. Also Gott schenkt Paulus, wenn du so willst, schenkt ihm die Kraft, schenkt ihm Freude, schenkt ihm alles, was er braucht, aber er nimmt ihm in dem Fall nicht diese Person aus seinem Leben raus, ja? Das nicht, da sagt er, das ist sogar gut für dich. Es gibt manche Dinge, die sind gut für uns, damit wir vorankommen. Aber was Gott uns schenken will, ist seine Freude, seinen Frieden, seinen Selbstwert, all das. Und er will uns auch aus vielen Situationen rausholen und mit uns weitergehen in die nächsten Schritte. Ich will zusammenfassen, Leben in Fülle bekommt der, der sich ganz auf Gott und auf seine Gnade wirft und ganz auf seine Gnade verlässt. Nicht auf den eigenen, nicht auf die eigene Kontrolle, sondern auf seine Kontrolle. So lass Gott den Knopf im anderen Käfig drücken. Lass Gott den Knopf im anderen Käfig drücken. Versuch nicht, dass du irgendwie rüberkommst und den Knopf drückst. Lass ihn drücken und dann kann ich dir sagen, du wirst wieder beruhigt schlafen können. Ich meine das jetzt im übertragenen Sinne. Ich weiß, wir alle haben auch so unsere Anfechtungen. Es ist nicht immer alles leicht im Leben. Aber wenn wir uns Gott hingeben, dann wird er für uns sorgen. Ich lade uns ein, dass wir mal gemeinsam aufstehen. Und schaut mal, dieser Gideon, er steht für so einen großen Helden, auch im Neuen Testament, er steht für einen großen Helden. Am Schluss hat dieser Satz gestimmt: Ich bin mit dir, du tapferer Held. Am Ende der Geschichte hat das Ganze gestimmt. Man schaut zurück, man sagt, ja, das war er, so ist es gelaufen. Am Anfang nicht unbedingt. Ich kann dir sagen, wenn du Gott die Kontrolle gibst, wird er am Ende seines Lebens, wirst du dasselbe sagen können und wirst das anschauen können und sagen, ja, ich war tapfer in dem Ganzen und Gott war mit mir und Gott hat meine Kämpfe gekämpft. Lass uns mal zusammen die Augen schließen. Ich will für uns beten und bevor ich das tue, will ich einfach noch eine Frage stellen. Wer ist heute hier, der sagt, hey, ich merke, ich versuche immer selber die Kontrolle zu übernehmen oder ich lasse anderen Menschen die Kontrolle über mein Leben. Aber ich will heute ganz neu zu Gott kommen und sagen, Gott, ich schmeiß dir die Kontrolle in meinem Leben hin. Ich will dir vertrauen und glauben in den Dingen, die du sagst. Ich will deinen Verheißungen glauben. Und ich will dementsprechend meine Kämpfe kämpfen, mit Zuversicht, mit Mut, mit dem Wissen, du bist mit mir, mit dem Wissen, dass du auf meiner Seite stehst. Und wenn du hier bist, du sagst, hey, ich brauche das heute ganz neu für meine Kämpfe, für die Herausforderungen, in denen ich stehe. Ich habe konkrete Dinge vielleicht sogar vor Augen, die ich mit Gottes Hilfe jetzt angehen will. Da habe ich resigniert, da bin ich stehen geblieben, da habe ich mich von meiner Angst leiten lassen und nicht von Gottes Lösungen. Dann darfst du dich mal kurz melden. Gibt es jemanden, der das heute mal sagen will? Yes. Jesus, ich danke dir, dass wir ehrlich alle vor dir stehen dürfen. Wir alle sind schlussendlich schwach. Wir alle sind schlussendlich Menschen, die es nicht allein auf die Reihe bekommen. Aber danke so sehr, dass du dieser große, gewaltige Gott bist, der uns in seine Fülle hineinführen will, der uns in seine Freiheit hineinführen will. Und wir wollen heute sagen, ja, wir geben dir die Kontrolle über unser Leben, über jeden Bereich unseres Lebens. Die kleinste Ecke, hey, sie soll dir gehören, du sollst der Herr sein. Du sollst sagen, wo es lang geht, du sollst sagen, was richtig ist. Und wir wollen dir glauben und wir wollen dir vertrauen, helf uns. Wir wollen glauben, helf uns, wo wir manchmal Unglauben haben. Helf uns, wo es uns manchmal so schwer fällt, Herr. Danke, dass du dich auf das Gespräch mit Gideon eingelassen hast. Dass du bereit warst, seine Fragen zu klären und bereit bist, unsere Fragen zu klären in dem Ganzen. Du bist treu und wir wollen dich anbeten und erheben. Halleluja. Gib uns Durchbrüche in unseren Kämpfen. Gib uns Erkenntnis, wo wir sie brauchen. Helf uns, dass wir nicht so sehr auf uns schauen, sondern dass wir auf dich schauen, von dir her denken, von dir her handeln haben. We'll be right back.